Liebe Gemeinde, gerade haben wir ja die in der Bibellese Verse aus Psalm 91 gehört, aus dem Psalm, aus welchem sich auch Pauline am vergangenen Sonntag ihren Taufvers gewählt hatte: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Weil Gott der Grund unserer Hoffnung ist, deshalb dürfen wir zuversichtlich beten und singen, so wie wir es gerade auch getan haben: Lege deine Sorgen nieder, lege deine Ängste, deine Zweifel, deine Sünde und Scham nieder, lass sie fallen in seine Hand, denn nichts ist für deinen Gott zu groß. Wie bereits angeklungen, möchte ich uns Verse aus dem Hebräerbrief näher bringen, aus dem eben auch der Lieblingsvers meiner Frau stammt. Und da kommen auch die Verse des für heute vorgeschlagenen Predigtextes her, aus Hebräer, in diesem Falle aus Hebräer 4. Und ich möchte uns, es sind drei Verse, die Verse zunächst einmal in der vertrauten Luther-Übersetzung lesen, und während der Predigt werde ich dann jeweils Vers für Vers auch nochmal aus der Übersetzung das Buch lesen. Aber zunächst einmal die Verse, wie sie aus Luther vertraut sind. Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. In der Lutherbibel überschrieben: Christus, der große hohe Priester. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Soweit Hebräer 4 nach Luther. Weite Teile des Hebräerbriefes werden von einem ungewöhnlichen Thema beherrscht: Jesus als hoher Priester oder Jesus unser hoher Priester. Dieses Bild zieht sich wie ein roter Faden durch 7 Kapitel des Briefes. In immer neuen Variationen werden Beispiele aus dem Alten Testament und im Besonderen aus der Sprache des Tempels, aus der Sprache des Opfers und aus der Sprache der Priesterschaft angeführt. Sie werden mit der Person von Jesus und seinem Werk verglichen. Und jedes Mal lautet das Ergebnis: Jesus ist größer. Jesus überragt alles, was Gott bis dahin offenbart hatte. Alles Bisherige wird durch Jesus weitaus überboten. Und so könnte als Überschrift über der Predigt stehen: Jesus, unser hoher Priester, Grund unserer Zuversicht. Jesus, unser hoher Priester, Grund unserer Zuversicht. Was uns fremd erscheint, musste den Briefempfängern gar nicht lange erklärt werden. Sie wussten, was ein hoher Priester war und was er für Aufgaben hatte. Ihnen waren die einzelnen Opfer, die Zeremonien und die Dienste der Priester gut vertraut. Die wichtigsten Funktionen des Priesters war ja, die Verbindung zu Gott herzustellen. Das ist eigentlich in allen Religionen, die eine Priesterschaft haben, so, dass das sozusagen die Hauptfunktion des Priesters ist, eine Mittlerfunktion, die er einnimmt. Wenn jemand im Volk Israel eine Sünde begangen hatte, musste er ein Opfertier kaufen und zum Tempel nach Jerusalem bringen, wo es vom Priester dargebracht wurde. Also an einem heiligen Ort, wo Gott inmitten seines Volkes wohnen wollte. Der Hohepriester durfte nur einmal im Jahr am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, in das Innerste des Tempels treten, in das sogenannte Allerheiligste. Hier thronte Gott über der Bundeslade und nur hier fand die Versöhnung statt. Wie anders ist es doch bei Jesus. Jesus wird mit vielen Titeln beschrieben, die alle seine Erhabenheit, ja seine Überlegenheit zum Ausdruck bringen. Und deshalb möchte ich zunächst mal den 14. Vers wiederholen und das mache ich aus der Übersetzung das Buch. Weil wir also einen großen Obersten oder hohen Priester haben, der die Himmelswelten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an unserem Glaubensbekenntnis festhalten. Das Glaubensbekenntnis wird dann hier nicht noch einmal ausgeführt, es wird als bekannt vorausgesetzt, also das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes, als dem Gesalbten, dem Messias Gottes, das ist damit ja ausgedrückt, dass das die Tatsache, dass Jesus der hohe Priester ist, uns darin bestärkt, an dem Bekenntnis zu ihm festzuhalten. Denn Jesus ist ein mächtiger Hohepriester. So möchte ich Vers 14 mal bezeichnen. Jesus ist ein mächtiger Hohepriester. Er ist kein gewöhnlicher Priester, sondern er ist der große, der mächtige Hohepriester. Durch seine Himmelfahrt hat er sich endgültig als der Herr aller Herren erwiesen. Er regiert nun unangefochten über den gesamten Kosmos, über die sichtbaren und die unsichtbaren Mächte. Das wird uns ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums in Matthäus 28 zugesagt und es wird zum Beispiel von Paulus im Kolosserbrief aufgenommen. An diesem Bekenntnis zu Jesus als dem Sieger, als dem mächtigen Herrn, wollen wir festhalten. Wir dürfen uns freuen, wenn wir diesen mächtigen König als unseren persönlichen Herrn kennen und bekennen. Denn Jesus ist tatsächlich der beste Mittler, den man sich denken kann. Jesus steht immer zur Verfügung. Er kennt uns durch und durch, er weiß um unsere Anliegen, wenn er uns beim himmlischen Vater vertritt und für uns betet. Und das ist ja eine Funktion des Priesters, die hier auch mitklingt, die Fürbitte, dass der Priester derjenige ist, der fürbittend sozusagen vor Gott für uns eintritt. Das führt der Hebräerbrief an anderer Stelle auch noch näher aus. Das kann uns ermutigen, unsererseits Gott die Treue zu halten und ihm unser Leben anzuvertrauen. Die judenchristliche Gemeinde, an die der Hebräerbrief ja gerichtet ist, hatte es nicht so leicht wie wir. Sie war von Verfolgungen bedroht, so wie heute noch viele Christen in vielen Ländern weltweit. Einige drohten damals nachlässig zu werden oder gar im Glauben oder der Nachfolge zu resignieren. Deshalb folgt im nächsten Vers eine weitere Begründung, die der Gemeinde zur Zeit des Neuen Testamentes, aber die auch uns Mut machen soll. In Vers 15 erfahren wir, dass derselbe Jesus auch voll und ganz Mensch war. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit allem, was Menschsein ausmacht, ein Mensch so wie du und ich. Und dazu lese ich uns Vers 15, wieder nach der Übersetzung, das Buch. Denn er, der oberste Priester, den wir haben, ist nicht so, dass er nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit. Er hat die Versuchung erlebt, ganz genauso wie wir. Doch dabei gibt es einen grundlegenden Unterschied. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Jesus ist ein mitleidender Hohepriester. Und das ist eine Formulierung, die dann im Jüdischen schon überraschend wäre. Jesus, ein mitleidender Hohepriester. Wenn Jesus nicht wirklich Mensch geworden wäre, hätte er nicht für uns leiden und nicht für unsere Sünde bezahlen können. In diesem Vers ist nicht Mitleid gemeint. Nein, Jesus kann tatsächlich mitleiden. Er ist nicht im Himmel geblieben, wo keine Versuchungen an ihn herangekommen wären. Warum? Um selber zu erfahren, was es bedeutet, schwach zu sein und am eigenen Leib zu spüren, woran wir leiden. Er empfindet mehr als nur Sympathie für uns. Er ist imstande, wirklich mitzuleiden, weil er in allen Lebensbereichen versucht worden ist wie wir. Im Himmel ist oder wäre Jesus nicht versucht worden. Da ist der Teufel gar nicht an ihn herangekommen. Kennt ihr den kürzesten Satz der Bibel? Er besteht aus nur zwei Worten. Im Johannesevangelium. Jesus weinte. Und zwar am Grab seines Freundes Lazarus. Nicht, weil er ihm nicht hätte helfen können. Das zeigt dann ja das weitere Kapitel. Er brauchte Lazarus nur bei seinem Namen zu rufen, sodass er von den Toten auferstand. Nein, Jesus weinte zusammen mit der Trauergemeinde. Er weinte über die Macht des Todes und über die Hilflosigkeit der Menschen. Er weinte darüber, was die Trauer für Schmerzen bereitet. So ganz und gar war er Mensch. Unsere Verse unterstreichen, dass Jesus in allem versucht wurde. Nicht nur einmal in der Wüste am Beginn seiner Wirksamkeit. Nein, während seines ganzen Lebens musste Jesus in dieser Welt mit allen Begrenzungen und Schwachheiten leben wie wir. Er hat alles selbst durchlitten. Worüber und womit auch wir zu kämpfen haben. Vielleicht denken wir ja manchmal insgeheim, Jesus hat doch nur wenig mit meinem Alltag zu tun. Das ist ja heute eine völlig andere Welt, die er überhaupt nicht verstehen kann. Ob in der Schule, ob auf unserer Arbeit, muss ich eben selbst mit meinen Problemen fertig werden. Für den Schreiber des Hebräerbriefes bedeutet das völlige Menschsein von Jesus einen ungeheuren Trost. Jesus versteht und kann mitleiden. Es gibt nichts, was er mit Unverständnis quittieren würde. In Hebräer 2 heißt es, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Hebräer 2, 18, denn worin er selber gelitten und hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist ein Trost. Er weiß um uns und er kennt auch unsere wunden Punkte. In unserem Glaubensleben, wenn wir nicht weiterkommen oder wenn wir Rückschritte machen oder gar Schlimmeres erfahren. Und dann wird hinzugefügt bei all den Versuchungen, denen auch Jesus ausgesetzt war, er hat keine Schuld auf sich geladen oder bei Luther, doch er war ohne Sünde. In allen Anfechtungen und Bedrohungen hätte Jesus sich zwar zum Vater lossagen können, aber er ist in Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater geblieben und hat den Angriffen von außen nicht nachgegeben. Er ist sündlos geblieben. Und aus dem bisher Gesagten wird dann im letzten Vers die Schlussfolgerung gezogen. Der Grund unserer Zuversicht, Jesus hat den Zugang zum Vater freigemacht. Und damit lese ich uns noch einmal den 16. Vers. Lasst uns deshalb mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron, sodass wir Barmherzigkeit und seine gnadenvolle Zuwendung empfangen können. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem die Hilfe gerade zur rechten Zeit kommt. Der Vers ist so schön, dass ich ihn noch einmal wiederhole. Lasst uns deshalb mit großer Zuversicht hinzutreten zu Gottes Gnadenthron, sodass wir Barmherzigkeit und seine gnadenvolle Zuwendung empfangen können. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem die Hilfe gerade zur rechten Zeit kommt. Habe ich die Reihenfolge verdreht. Nun gut, also Vers 16. Jesus hat den Zugang zum Vater freigemacht. Wir werden aufgefordert, vor den Gnadenthron zu treten, also in den Bereich, wo Gott wohnt und regiert, ins Allerheiligste. Das scheint unglaublich und ist doch eine gute Nachricht. Durch Jesu Tod und durch seinen Dienst als hohen Priester haben wir freien Zugang zum Vater. Die Mauer, die uns von Gott trennte, ist durchbrochen. Also das ist sozusagen der geistliche Mauerfall. Sichtbar wird es daran, dass beim Tod von Jesus der Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten von oben nach unten durchgerissen worden ist. Das berichten uns ja die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, dass der Vorhang zerrissen ist in dem Moment, wo Jesus am Kreuz verstorben ist. Jetzt ist der Zugang zu Gott völlig frei. Was für ein Unterschied zu vorher, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte. Und wie sollen wir uns Gott nähern? Nun, das ist auch ganz interessant und da macht es doch nochmal Sinn, sich zu verdeutlichen, wie das wohl gewesen ist, wenn der Hohepriester einmal im Jahr hinter den Vorhang treten durfte ins Allerheiligste. Der Hohepriester ging nur mit Furcht und Zittern ins Allerheiligste. Er hatte kleine Glöcklein an seinem Gewand, sodass man hörte, ob sie bimmelten, also ob der Priester noch lebte. Es gibt eine jüdische Überlieferung, dass man dem hohen Priester ein Seil um seinen Fuß gebunden hatte, Falls ihm etwas zustoßen sollte, könnte man ihn an diesem Seil wieder aus dem Gefahrenbereich herausziehen. Denn man hätte dort nicht einfach Sanitäter hineinschicken können, die wären, das wird im Alten Testament bezeugt, sofort von der Heiligkeit Gottes vernichtet worden. Und nun ist dieser heilige Bereich für uns völlig zugänglich. Voller Zuversicht dürfen wir uns Gott im Allerheiligsten nähern. Weil Jesus den Weg freigemacht hat und wir Königskinder geworden sind, dürfen wir unseren himmlischen König zu jeder Zeit nahen und zu jeder Zeit mit ihm sprechen, also zu ihm beten. Gottes Wort ermutigt uns, von diesem Vorrecht reichlich Gebrauch zu machen. Wenn wir sündigen, dürfen wir uns Gott freimütig nahen und um Vergebung und um einen neuen Anfang bitten. Wenn wir nicht weiter wissen, dürfen wir um Gnade und Barmherzigkeit und um seine Hilfe zur rechten Zeit bitten. Bei ihm dürfen wir unsere Schuld und Scham, unseren Zweifel, unsere Ängste und Sorgen getrost niederlegen. Amen.